Ich freue mich sehr, dass ihr alle doch so zahlreich, so viele schöne Menschen zusammengekommen sind. Ja, das bewegt mich sehr tief. Und heute zum ersten Kongress vom Forum Erleuchtung. Das war ja vor einem Dreivierteljahr noch sowas wie eine verrückte Eingebung. Und keiner von uns hätte damals gedacht, dass wir mit der Idee einer Fachtagung zum Thema Aufwachen so eine große Resonanz haben würden. Und am Anfang war es bei mir einfach erstmal so das Bedürfnis, sich auszutauschen mit anderen aufgewachten Menschen, ganz offen und ehrlich. Welche unterschiedlichen Lebenswege, welche Motive bei den Einzelnen da waren, vor dem Erkennen der wahren Natur, wo gab es Gemeinsamkeiten, dann das Erwachen selber. Manche erleben es als Big Bang. Und andere berichten eher von mehreren Stufen der Vertiefung, die vielleicht spiralförmig so eine Auflösung der Identifikation mit sich bringen. Und wie geht das Leben dann weiter? Sind die ichhaften Muster wirklich verschwunden, in dem Sinne, dass sie sich ein für alle Mal aufgelöst haben? Oder sind nur die Identifikationen mit dem Muster verschwunden? Oder ist es manchmal oder bei einigen mehr ein Hin- und Her-Switchen zwischen Unbewusstheit und Bewusstheit? Kann Erwachen beispielsweise einfach nur auch als Dissoziationstechnik geschehen, wenn das Herz nicht vollständig beteiligt ist oder wenn der spirituelle Weg nicht letztendlich wieder in den Alltag führt? Welche Mittel, welche Methoden, welche innere Haltung? Wie begegnen wir am besten Widerständen? Oder haben wir das alles eh nicht in der Hand? Oder beides gleichzeitig? Was verändert sich über Bewusstheit überhaupt? Lösen sich irgendwelche Probleme im Innen und Außen? Oder stört es einfach nicht mehr, dass ihn etwas stört? Also die Liste der Fragen könnte ganz lang fortgeführt werden, aber vor allem zeigen diese Fragen, dass es sinnvoll erschien, auch spirituelle Lehrer zusammenzubringen, die sich mit diesen Fragen auch methodisch auseinandersetzen und bereit sind, sich als Mensch mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten auch zu zeigen. Als wir dann im März dieses Jahres etwa 200 Satsang-Lehrer anschrieben, war die Resonanz derart überwältigend, dass wir jetzt die 3 Tage hier wirklich ein sehr volles Programm haben. Und neben den Kunstwerken jetzt hier von Frank Tangermann, die wir hier sehen, haben wir 8 kurze Vorträge und 9 Satsang-Blöcke, die, und das ist ein echtes Experiment, jeweils von 3 Lehrern gleichzeitig angeleitet werden. Also wenn nötig, können Mari oder ich gerne auch ab und zu etwas moderieren, aber am schönsten, glaube ich, wäre es, wenn sich ohne Hierarchie oder Rollenverteilung sozusagen aus der Stille Fragen, Antworten, Beiträge ergeben. Dabei ist es den jeweils 3 Lehrern überlassen, inwieweit Anleitungen oder Übungen oder auch Diskussionen mit Teilnehmern und den Kollegen zugelassen werden sollen. Also das ist freigestaltbar dann. Für groß angelegte Körperarbeit fehlt uns hier der Platz. Das wäre wahrscheinlich exemplarisch hier vorne möglich, wenn es sich ergibt. Aber ich möchte auch noch einen kurzen Ausblick skizzieren. Mit dem Erkennen der wahren Natur, also diesem Selbst, scheint sich die Identifikation mit dem Körper-Geist-Mechanismus aufzuweichen, beziehungsweise bestenfalls vielleicht auch nahezu aufzulösen. Diese Auflösung der Identifikation scheint mir eng mit der Entfaltung der Herzensenergie zusammenzuhängen. Und ähnlich vielleicht, wie sich in einer therapeutischen Arbeit beispielsweise die Auflösung eines Glaubenssatzes letztendlich auch auf der Verhaltensebene durch ein neues Verhalten manifestieren muss, damit diese Auflösung stabil werden kann, muss sich nach meinem Eindruck auch die Auflösung der ichhaften Identifikation auf der Verhaltensebene manifestieren. Martha, mit der Mario und ich gleich den ersten Satsangblock anleiten werden, spricht in ihrem Buchbeitrag von einer Haltung des Dienens im Satsang. Und ich gehe davon aus, dass sich diese Haltung des Dienens natürlich über den ganzen Satsang hinaus auf das ganze Leben eines aufgewachten Menschen erstrecken sollte. Ansonsten wird man unweigerlich jene ichhaften Identifikationen, so subtil sie auch sein mögen, letztendlich stabilisieren. Ich würde sogar noch weitergehen. Dazu ein kurzes Beispiel. Also wenn man heute in großen Unternehmen, die so auf Innovation, also Intuition der Mitarbeiter angewiesen sind, nachfragt, welche Kompetenzen dort am allerwichtigsten für umfassende Innovationen sind, so ist die Auskunft überraschend. Heutzutage ist bereits vieles so erforscht, dass es einem einzelnen Menschen nicht mehr möglich ist, eine echte Erfindung zu machen. Eine Erfindung scheint nur noch im Team möglich zu sein. Das bedeutet, dass heute die sozialen Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder Kommunikationsfähigkeit für eine tragfähige Innovation wichtiger geworden sind als das Genie. Wenn diese Beobachtung wirklich stimmt, dann hat das weitreichende Konsequenzen auch für die spirituelle Entwicklung des Menschen. Dies würde nämlich bedeuten, dass die sozialen Kompetenzen spiritueller Lehrer für die gesellschaftliche Bewusstseinstransformation wichtiger sind als die kontemplative Tiefe Einzelner. Und das herzensmotivierte soziale Verhalten aufgewachter spiritueller Menschen scheint unabdingbar dafür zu sein, dass sich unser allerbester Freund, die Illusion, das berühmte Ego endgültig entspannen kann und sich auflöst. Ich glaube, die echten und spontanen sozialen Kompetenzen sind letztendlich der Gradmesser unserer Erleuchtung des Aufgewachtseins. Wollen wir raus aus der ESO-Ecke und wirklich gesellschaftliche Relevanz erreichen, so glaube ich, muss unser Dienen radikaler, selbstlos und umfassend sozial werden. Vielleicht gilt es, eine neue, kreativere Form des Individualismus da hineinzuwachsen. Vielleicht ist ein Transzendieren des uns heute aus vielen verständlichen Gründen heraus zu heiligen Individualismus ein in der Evolution des Menschen notwendiger Schritt. Vielleicht wird nur durch eine Transzendenz des Individualismus die Ich-Losigkeit wirklich stabil, ohne das Verbleiben im Nirvana zu einer Dissoziationstechnik verkommt oder vom Alltag fortführt. Liebe Freunde, ich habe hier versucht, mit diesen Worten meine eigenen Erfahrungen so zu skizzieren, um aufzuzeigen, was mich, und ich denke, ich spreche da auch für meine Mitstreiter vom Forum Erleuchtung, Rainer Griesheimer und Manik Reuter, und auch das ganze Team drumherum, welches jetzt aufzuzählen den Rahmen sprengen würde, ihr werdet in den kommenden Tagen ja kennenlernen. Also, was uns dazu bewogen hat, dieses Forum Erleuchtung, diesen Kongress ins Leben gerufen zu haben. Lasst uns die kommenden Tage miteinander genießen. Und viele wunderschöne Menschen sind hier zusammengekommen, offenen Herzens. Und ich freue mich darüber, auf die Zeit mit euch. Danke nochmal allen, die sich hier die Mühe gemacht haben, sozusagen auch zusammenzukommen. Vielen Dank.
Eine Zimbel hier. Machen wir Pling. Für mich fühlt sich's wirklich auch in einem sehr kraftvollen Feld der Stille hier an. Ja, es ist sehr mühelos. Ich meine, für mich ist es sowieso mühelos und es fühlt sich aber auch so an, als wenn hier viele mühelose, stille Plätze irgendwie da sind, die sich gegenseitig anstecken. Ja. Und als ich die Augen zugemacht habe, fiel mir sofort eine Geschichte von Papaji, von Punchaji, unserem Lehrer auch, ja, einer unserer Lehrer ist mit ein, der in gewisser Weise ein Meister darin war, Leuten wirklich unmittelbar und ganz schnell diese tiefe innere Stille zugänglich zu machen, ja, sie auf ihre wahre Natur hinzuweisen. Und ganz oft sind Menschen nach wenigen Worten, die er gesprochen hat, wie in diese Absorption gefallen, ja, dass alle Konzepte weggefallen sind, Sorgen, Pläne. Der ganze Mind, ja, der einfach nach innen weggekippt ist und der Mensch ist wirklich in seine wahre Natur hineingekippt, wenn wir das so sagen wollen. Ja. Und es gibt so einen Dialog, ich glaube, der ist sogar mit Gangaji dann wiederum, einer unserer Lehrerinnen, die wir sehr wertschätzen, die eine unserer Hauptlehrerinnen ist, wo dann Gangaji einmal so in diese tiefe Versenkung gefallen ist und wo Papaji dann zu ihr gesagt hat, na, was ist denn das? Wie ist denn das da, wenn du da bist, wenn du das direkt erlebst, ganz unmittelbar? Ja. Und erst hat sie gar nichts gesagt, weil da ist einfach gar nichts zu sagen. Da gibt es keine Worte, keine Begrifflichkeiten. Und dann hat er nochmal wieder drauf gestanden, wie ist denn das, wie ist denn das? Ja. Und dann hat Gangaji gesagt so, Papaji, wenn ich da drin bin, wenn das wirklich ganz direkt ist, dann kann ich darüber nicht sprechen, das ist unmöglich. Und dann hat er zu ihr gesagt, okay, dann komm da raus und sprech dann drüber. Und das zeigt, finde ich, so diese beiden Ebenen, die ich auch im Satsang und in spiritueller Vermittlung immer wieder wahrnehme, dass es einmal diese direkte Ebene gibt von einfach nur direktes, reines Bewusstsein hier zu entdecken. Und ich weiß nicht, für wie viele von euch sich das schon natürlich anfühlt. Könnte sein, vielleicht für alle und vielleicht für einige nicht. Für die schon in Liebe mit der Stille gefallen sind, wird das immer natürlicher, einfach nur ohne jedes Tun, ohne jede Sprache auch da zu sein. Und dann gibt es diese Ebene von Sprache, dass wir sprechen miteinander. Und auch die hat ihren Platz.
Kann sehr nützlich sein, kann idealerweise sogar darauf hinweisen, wie eine Einladung sein, dich in die Stille fallen zu lassen.
Diese Einladung kennen wir ganz oft. Bücher, Texte sprechen uns an und da gibt es diese Ahnung von Wahrheit. Oder eben, wenn darüber gesprochen wird und manche Worte berühren. Letztendlich berühren die Worte und lassen uns dann in diese wortlose Stille fallen, ja, oder die auf einer tieferen Ebene entdecken. Und deshalb, alleine dafür sind Worte nützlich. Die meisten spirituellen Lehrer, bis auf ganz wenige, haben gesprochen irgendwann. Auch Ramana hat irgendwie gesprochen. Und es ist eine Gratwanderung, wann wir sprechen wieder und auch verstehen oder Begrifflichkeiten wieder so weit verfolgen, dass sie wieder abheben aus der Stille und dass sie so ein eigenes Knäuel bilden, wo wir dann wieder irgendwas verstehen wollen, ja, und was zusammensetzen wollen, wo das wieder zum Stress wird. Und dann ist wieder die Hingabe an das Nichtwissen, an die reine Erfahrung gefragt. Und in diesem Wechselspiel, glaube ich, befinden wir uns auch hier. Ja, auch in der Sitzung vorher war es so schöne, berührende Worte manchmal, die wirklich wie, ja, das hat derjenige sehr schön gesagt und da hat es auch sehr schön gesagt und auf eine ganz andere Art und Weise, ja, und es berührt. Und manchmal gibt es dann aber auch wieder dieses, wie, was zerreden wir eventuell die Wahrheit wieder, wenn wir zu viel sprechen. Wirklich eine Gratwanderung.
Es kann eine Ablenkung werden, ja, wenn wir uns dann wie mit dem Fokus darin verlieren und verheddern. Dann kann es erholsam sein, dir zu erlauben, einfach wieder zurückzusinken, gar nichts wissen oder verstehen oder sprechen zu müssen.
Und dann kann es auch fast wie gleichzeitig da sein. Da ist die Stille im Hintergrund, ja, und da sind Worte, wo es vielleicht eine Resonanz gibt, auch Begrifflichkeiten, auch spirituelle Begriffe, ja, die letztendlich alle nur wieder wie zurückweisen auf das, was davor ist. Und so verstehen wir auch, wenn wir jetzt diesen Vortrag da, wenn ich den sozusagen auch was erläutere, das Thema war ja angekündigt, was war denn das Thema Advaita?
Advaita Freiheit, Advaita Falle.
Advaita Freiheit, Advaita Falle, genau. Ja, und ein bisschen was dazu zeige auch, ja, dass es wie beides da sein kann, darf, ja. Jetzt ein bisschen, letztes Mal versucht, da kam mir das so spontan, wie ich dachte, diese beiden Ebenen, die könnte man auch in Handgesten ausdrücken, ja. Dieses unmittelbare Hiersein ist wirklich wie, okay, ich bin hier als reines Bewusstsein und du, sozusagen ein anderer Mensch als reines Bewusstsein, ja. Ganz klar, einfach, und es gibt diese wunderschöne Namaste-Geste, ja, wo wir uns als das eine Bewusstsein erkennen. Das ist vielleicht so eine Geste für das Unmittelbare. Ja. Wir lieben diese Geste, seit ich das erste Mal in Indien das gemacht habe. Oh, wow. Ja. Und dann gibt es aber auch eine andere Art von Begegnung, die ist irgendwie, ich bin hier mit meinem ganzen Assoziationsgeflecht von Gedanken und Begrifflichkeiten und ich bin hier und als auch ein Geflecht von sprachlicher Begrifflichkeit und das braucht, wenn sich das begegnet, dann muss das manchmal so ein bisschen wie, passt es so oder verstehen wir uns so, ja. Aber es kann auch zu einer ganz schönen Handhaltung zusammenkommen, ja. Aber das braucht auch eine Art von Flexibilität sozusagen auf der begrifflichen Ebene, dass wir uns verstehen, dass wir nicht gleich voraussetzen, ich weiß, was der andere sagt, sondern offen sind dafür, was gerade gesprochen wird und wie Begriffe verstanden werden. Denn die sind in uns, in unseren individuellen Körpern jeweils unterschiedlich vernetzt. Ja. Okay. Und wie gesagt, da ist die Einladung, dem zu folgen. Es muss nichts verstanden werden. Vielleicht werden bestimmte Begrifflichkeiten und ich will auch eine Art von Metapher vorstellen, sozusagen auch bildlich. Vielleicht wird es eine Resonanz finden auf manchen Ebenen, ja. Und wenn ihr merkt, euer Verstand hebt damit eher ab in, oh, was ist das denn? Dann könnt ihr euch auch entspannen, ja. Es braucht nichts verstanden werden. Ist mal was anderes. Ja. Und wirklich, manchmal gibt es auch, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, nach meiner Erfahrung jedenfalls in der Advaita- oder Satsang-Szene manchmal auch fast so was wie eine Anti-Intellektualität, ja. Weil uns der Verstand so lange getäuscht hat mit seinen ganzen Begrifflichkeiten, ist es so wie, okay, erstmal jetzt wirklich alles Denken loslassen, kein kompliziertes Verständnis mehr. Aber es gibt auch ein erwachtes Umgehen mit intellektuellen Begrifflichkeiten, ja. Dass wir damit spielen können und vielleicht auch ein bisschen was verstehen können, auch auf der Verstandesebene. Und uns nicht gleich nicht damit wieder ablenken und wieder darin verlieren. Okay. Advaita Falle, Advaita Wert. Ich habe es jetzt hier nur erstmal Advaita Falle genannt. Das sind ein paar Begrifflichkeiten, die wir einfach heute mal erläutern. Nämlich Verzerrungen und Missverständnisse von Atmavichara. Und Advaita und Atmavichara meinen wir. Übrigens, ich spreche jetzt sehr viel. Padma spricht vielleicht ein bisschen weniger. Das heißt nicht, dass das sozusagen alles mein Produkt ist. Wir haben das Glück, wir geben seit etlichen Jahren zusammen, auch Satsang und Veranstaltungen, dass wir uns miteinander abstimmen und auch ein gemeinsames Verständnis jeweils entwickeln. Das ist sehr wertvoll. Und also das, was hier an Klarheit vielleicht durchkommt, ist nicht persönlich sowieso nicht hier, sondern sowieso eher da hinten und dann auch im Austausch miteinander. Ja. So mit Atma Vichara und Advaita ist wirklich diese, ich weiß gar nicht, wie viele von euch Kontakte zu haben, aber ich schätze mal die meisten schon, wirklich diese radikale Selbsterforschung gemeint, die wir vor allen Dingen finden in der Tradition von Ramana Maharshi, vielleicht auch Nisargadatta, ja. Diese Selbsterforschung, die wirklich unsere Identifikation mit dem Körper, mit den Gefühlen, mit den Gedanken radikal hinterfragt und hinterfragt, wer ist es denn eigentlich, wer das alles erlebt, wahrnimmt, denkt, fühlt. Ja. Dieses Zurückgehen zu dem eigentlichen Ursprung des vermeintlichen einzelnen Subjekts und das, was dann eigentlich tatsächlich erfahren wird. Ja. Und da gibt es eben die Advaita-Tradition, manchmal wird es schon Neo-Advaita auch genannt, sozusagen ein Bereich, der das sehr betont, auf der einen Seite, diese Art von Selbsterforschung, und wo es manchmal auch sowas wie Verzerrungen und Missverständnisse, jedenfalls nach unserer Sichtweise, geht. Ja. Und diese Verzerrungen werden, die habe ich in drei Begriffen einfach mal so dargestellt. Einmal so eine spirituelle Verleugnung, da kommen wir zu diesen drei Sachen. Eine Arroganz des Absoluten, habe ich das genannt. Und subtiler Dualismus. Ne? Also, schöne Begrifflichkeiten. Ja. Und zwar finde ich tatsächlich eine fantastische Lehrmetapher, wir nehmen sie auch immer mal wieder, auch wieder von unserem Lehrer Punjaji, der hat sie auch gerne verwandt, ja, diese Metapher des Ozeans. Ja. Also, dass wir uns einfach vorstellen, aha, es gibt das Meer. Und in dem Ozean gibt es eine Schicht, das ist diese Oberflächenschicht, ja, und eine Tiefenschicht. Die meisten von euch kennen das vermutlich. Ich erläutere das trotzdem nochmal. Die Oberflächenschicht steht für die Erscheinungswelt. Ja. Die hat so diese Qualitäten von relativ, da sind die Dinge voneinander getrennt. Unsere Körper sind voneinander, scheinen voneinander getrennt. Ja. Dualistisch, Trennung in Gut und Böse, Hoch und Hell, Hoch und Tief, ja. Die bewegte Erscheinungswelt, Gefühle, Körper, Geist, der sich bewegt. Und die tiefen Dimensionen, den Seinsgrund habe ich das jetzt mal genannt. Für diese absolute Ebene gibt es natürlich Tausende, vielleicht nicht Tausende, aber einige an Begrifflichkeiten, ja. Das ist eher diese absolute Ebene, non-dual, also Nicht-Trennung. Ja, wenn wir in die Tiefe gehen, dann hört die Trennung der Wellen auf, es wird ruhig. Die Einheit wird spürbar, es wird spürbar, dass alles dieser eine Ozean ist. Und da gibt es dieses reglose Unbewegte. Und nochmal sozusagen zu dieser Erklärung. Normalerweise haben wir halt, ich weiß gar nicht, wie das zu erklären, ist es nicht für alle wahrscheinlich so gut, ist es gut zu sehen hinten auch? Ja? Okay, da ist also so eine Person, ja, ich bin eine Person, denkt sie. Und ist tendenziell erstmal an der Oberfläche unterwegs. Auch, man könnte sagen, mit Ideen, dass da etwas an der Oberfläche zu bekommen, zu erreichen ist. Oder etwas vermieden wird. Hm? Haben wir ja auch schon vorhin diese Forschungsfrage. Was vermeide ich eigentlich? Ja. Davon ist diese Person angetrieben und ist meistens, wenn wir nicht gerade erwacht geboren sind, erleben wir diese Ebene. Und zwar könnte man das diese horizontale Bewegung nennen, entlang dieser Oberfläche. Ja? Auf der Flucht oder getrieben irgendwo hin. Ja? Das sieht jetzt noch relativ ruhig aus, könnte auch eine Gehmeditation sein, aber ja, muss ich nochmal ändern. Ja, und wenn wir aber nur die horizontale Oberfläche, die horizontale Bewegung und die Oberfläche kennen und das alles ist, worauf unsere Aufmerksamkeit fokussiert ist, dann vergessen wir quasi die tiefen Dimensionen. Ja? Es gibt also eine Art scheinbare Trennung. Natürlich ist sie nicht real. Sie ist nur eingebildet.
Aber paradoxerweise ist es wie, je mehr wir da rennen, umso mehr hält uns das am Laufen. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch in eurer Erfahrung, dass je mehr wir angetrieben sind von diesem, ich brauche da irgendwas oder ich muss da irgendwas entkommen, umso mehr verstärkt das tatsächlich diese Abgetrenntheit eigentlich. Ja. Und verstärkt diese Identität mit genau dieser Person, die da an der Oberfläche läuft.
Mhm. Und dann könnte man an der Stelle fragen, was ist unmittelbare spirituelle Erkenntnis, wenn wir das mal so allgemein formulieren. Ja? Und es hat meistens damit zu tun, dass was passiert, nämlich irgendeine Art von Innehalten. Ja? Das kann manchmal durch eine Art von eine Meditationstechnik sein, tatsächlich manchmal so einfach spontan, ohne irgendeinen Einfluss oder in der Präsenz eines Lehrers. Ja? Auf jeden Fall gibt es meistens irgendeine Art von Innehalten und das, was jetzt hier ist, das heißt, da steht vertikale Bewegung, vertikales Innehalten, dass es irgendwie eine Verlagerung des Bewusstseinsschwerpunkts gibt. Haben wir auch schon gehabt, die Formulierung heute, ja. Wie auf einmal merke ich, ich bin all das nicht, was da an Gefühlen, an Gedanken, an Körper ist, sondern da gibt es eine tiefere Ebene in mir. Und irgendwie sinkt das Bewusstsein dorthin zurück. Und man könnte sagen, es löst sich die persönliche Identität löst sich da erstmal auf, die ist gar nicht vorhanden. Ja? Und der Seinsgrund wird wieder wie, aha, okay, war die ganze Zeit da. Gleichzeitig leben wir, und die meisten von uns, die nicht gerade in einem Blitz aufgehen, wenn ihnen das passiert, ja, leben noch ihr weiteres Leben auch weiter. Ja? Oder der Körper bleibt am Leben. Es gibt Geschichten in Indien, wo dann Leute sozusagen Erwachen erlebt haben und angeblich sich in Licht aufgelöst haben und das war's dann. Ja? Wenn das bei uns nicht der Fall ist, dann sitzen wir hier. Es gibt aber tatsächlich auch dann ein Leben, was stattfinden kann, wie dass wir aus dieser Tiefe getragen werden, dass wir wirklich in einem bewussten Kontakt mit der Tiefe sind und unser Leben da heraus gelebt wird. Ja? Vorher sind wir auch in Kontakt mit der Tiefe, vorher sind wir auch das Absolute, aber wir merken es nur nicht. So, das wäre einfach so ein allgemeines, eine Metapher und genau. Und dann kann auch wieder in unserem Leben auch Bewegung stattfinden, auch Aktivität. Wir müssen nicht die ganze Zeit wie versunken bleiben, was seinen Wert hat, da kommen wir gleich zu. Okay. Also Atma Vichara, Selbsterforschung in diesem radikalen Sinne. Und das muss vielleicht auch gar nicht unbedingt immer über diese Frage, wer oder was bin ich sein, die von Ramana induziert wurde. Oder dieses Ich Bin, was ganz stark bei Nisargadatta, ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Advaita-Meister. Dessen Meister hat zu ihm eigentlich nur eine Anweisung, hat nur eine Einladung, eine Anweisung gegeben. Bleibe bei dem Ich Bin. Ja? Nur dieses große Ich Bin. Und das war genug für ihn. Ja? Auf welche Art es auch immer stattfindet, es gibt dann, wenn wir so eine Art, wenn diese Selbsterforschung, wo diese tiefe Erkenntnis eintritt, sowas wie eine Versenkung ins Formlose. Ja? Dass wir merken, das offenbart sich uns auf irgendeine Art und Weise. Ja? Und das ist enorm wertvoll. Ja? Enorm wertvoll zu sehen, wir sind nicht unser Körper, wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind nicht unsere Person, wir sind das Absolute. Ja.
Und wir können uns erlauben, aufzuhören mit diesem ganzen Rennen oder da einfach wie rauszufallen und zu sehen, was dann bleibt. Wer oder was wir dann sind, wenn wir nicht überleben.
Und das könnte man eben als Deidentifizierung von Körper, Gefühlen, Gedanken oder unserer Person im Allgemeinen bezeichnen. Ja. Das ist wie eher ein Abstand dazu, zu sehen, das sind Objekte, Körperempfindungen sind Objekte, Gefühle sind Objekte, Gedanken sind Objekte, kommen und gehen, sind vergänglich, sind substanzlos. Wenn wir versuchen, sie zu greifen, können wir nicht mal daran festhalten. Und dieses nach innen sinken stattfinden zu lassen, ist enorm wertvoll. Es geht gleich gar nicht ohne. Und das kann sich auch im Wechsel zeigen oder vielleicht auch mal andersrum oder so, was dir eine andere Ebene oder ein anderes Phänomen, was dann auch passiert oder was in der natürlichen spirituellen Entwicklung weiter passiert, ist auch, dass wir so eine Umarmung aller Formen, habe ich das jetzt mal genannt, dass sie stattfindet. Aus der Tiefe heraus erleben wir dann die Welt der Erscheinung vollkommen anders, ja, eben ohne wertenden dualistischen Geist. Und das ist durchaus wie sowas wie eine liebende Umarmung des all der Erscheinungsformen wieder, des ganzen Seins. Ja. Manchmal mag es auch genau andersrum sein, dass wir erst diesen Charakter von Liebe, dieses Einssein spüren und dadurch in die Leere fallen. Ja, das ist natürlich alles nur auch Konzepte, die versuchen, was zu beschreiben, was letztendlich natürlich auch anders zeigen kann. Ja. Aber diese Umarmung der Form aus der Tiefe ist für uns jedenfalls mit entscheidend dafür, dass es ganz wird. Ja. Und das bedeutet auch eine Umarmung letztendlich dann aller dieser Ich-Teile, also letztendlich auch der Welle wieder. Ja? Und wenn das geschieht, dann ist es sozusagen ja, ganz und entfaltet sich immer weiter. Ja?
Das geht dann in die Richtung, wie Mariananda vorhin sagte, ja, dieses hier ist die Richtung nur andersrum. Es ist, wie Mariananda sagte, auf den Berg der Buddha-Erleuchtung und dann als Jesus-Inkarnation wieder zurück. Die Bereitwilligkeit, auch wieder zurückzukommen in die Welt und dem zu begegnen, was da erlebt wird, innen wie außen. Und
genau, was Sie
da zu sehen, wie wirklich die Stille und die Leere und die Liebe dann sind in Begegnung mit dem und können die das wie empfangen und enthalten, umarmen.
Genau. Zu diesen Ich-Anteilen kommen wir gleich nochmal, ja, was das ist, was da vielleicht Schwierigkeiten macht, auch zu umarmen und direkt zu erfahren. Ja. Vielleicht erstmal nochmal, okay, das könnte man dann eine Integration von Körper und Gefühlen und Gedanken nennen. Ich meine, eigentlich muss da nichts integriert werden. Wenn wir aus dem Absoluten sind, dann ist auch alles da drin enthalten. Ja. Unsere ganzen Körper sind in diesem Raum enthalten. Insofern müssten sie auch nicht integriert sein, sind schon integriert. Und doch auf einer bestimmten Ebene, wenn etwas ausgegrenzt wird, wenn wir jetzt hier jemanden rausschicken würden und würden sagen, du bist schlecht, ja, du gehörst hier nicht rein, dann könnten wir sagen, ja, vielleicht ist es gut, ihn auch in den Raum wieder reinzuholen. So, wenn das nicht geschieht, wenn diese Umarmung manchmal ausbleibt, und das ist manchmal ein Phänomen, also ich spreche hier natürlich nicht nur über euch, ja. Ich spreche über das, was ich in mir auch erfahren habe, eine Zeit lang und auch immer mal wieder sehen kann, auch in meiner Vermittlung oder in unserer Vermittlung. Und ich glaube, es gehört sogar mit dazu, dass wir uns manchmal in diese Advaita-Falle, dass wir da hineintappen und das sozusagen, ja, einfach aufgrund der starken De-Identifizierung, die sich so gut anfühlt, wirklich auch dann manchmal das verzerrt wird. Und dann wird es manchmal, dass sozusagen unsere Erfahrung zwar sehr tief ist und sehr in das Formlose geht, aber irgendwie eng bleibt, ja. Und manchmal dann auch nur verkonzeptualisiert tief. Ja? So. Und das sind so ein paar Phänomene, wie man das vielleicht beschreiben könnte und wie sich das dann bemerkbar macht. Manchmal in einer spirituellen Verleugnung. Ja? Und zwar meistens an der Verleugnung all dieser Ich-Anteile. Ja? Vielleicht, wenn die Welle eben doch noch was will an der horizontalen Oberflächenschicht, das wird dann verleugnet, weil ich will ja nichts, ich bin das Absolute. Ja? So, also Gedanken wären sowas wie, ja? Ich habe kein Ich mehr. Hört man ja auch gerne. Es sind eigentlich schon zwei Ichs in dem Satz drin. Ne? Ja. Und auf einer tiefen Ebene stimmt es. Ja. Das kann ein Ausdruck von authentischer Erfahrung sein, zu sagen, ich habe kein Ich, da ist kein Ich. Ja. Aber wenn es zu einem Konzept gemacht wird, was Oberflächenschichten verleugnet, wird es irgendwie nicht mehr echt. Ne? Oder es ist sowieso alles eins, deshalb kann ich machen, was ich will. Ne? Könnte man auch sowas sein wie ein Konzept. Mich berührt nichts, weil ich das Absolute bin. Auch wieder, die Tiefe in uns, die wird tatsächlich von nichts berührt. Ja? Das ist wahr auf eine Art. Wenn es als eine Verleugnung eingesetzt wird, dann ist es eigentlich auch wieder Bullshit, ja? Und nur ein Konzept. Also sowas kann es geben, eine spirituelle Verleugnung dieser Ich-Ebene, wenn sie wieder auftaucht. Das nächste wäre so diese Arroganz des Absoluten. Kann man vielleicht manchmal auch finden. Das ist so ungefähr mein Guru oder mein Weg ist der beste, alles andere ist schlecht. Und dann sowas auch wie diese Atma-Vichara, gerade diese Atma-Vichara-Ausrichtung, die ist enorm kraftvoll. Diese eine Frage kann wirklich dich sofort in die Tiefe führen. Ja? Und da gibt es dann manchmal sowas wie, jetzt weiß ich, dadurch habe ich es erkannt und es ist nur dadurch möglich. Ja? Nur meine Ausrichtung von Spiritualität, nur das Satsang, nur die Advaita-Ausrichtung ist richtig, alles andere ist irgendwie nichts wert. Dann kommt hier sowas. Ne? Vielleicht gibt es auch andere Zugänge, ja. Die werden aber ordentlich. Ne? Alles Quatsch. Ja? Und dann kann man auch diesen Wert der anderen Zugänge eventuell nicht mehr wahrnehmen. Ja? Auch wenn sie vielleicht manchmal nicht so direkt sind, ja? Trotzdem können auch andere Zugänge natürlich in die Tiefe führen. Ja? Oh, und also Gedanken dazu wären dann nur mein Zugang zum Absoluten ist gültig, alles andere ist wertlos, ich weiß, was tief ist und was nicht. Auch so bei der Richtung. Ja. Und darüber tatsächlich verpasst man einiges. Tatsächlich in dieser spirituellen Arroganzphase, die ich dann so zeitweise hatte, habe ich, mein Geist ist auch andere Sachen abgewertet. Jetzt, wo das sich legt, sehe ich viel mehr, wie wirklich auch ganz viele spirituellen Perspektiven wirklich Tiefe haben. Auch wenn sie nicht ganz so direkt sind manchmal. Ja? Auch wenn sie vielleicht nicht gleich den Knallerdurchbruch bringen und trotzdem sehr wertvoll sind. Und die letzte Sache wäre sowas wie ein subtiler Dualismus. Ja? Das ist praktisch so, wenn wir wirklich nur das Absolute mehr, also als positiv bewerten sozusagen, die Tiefe ist
oder
positiv.
Oder überhaupt nur gelten lassen. Das ist das einzig Wirkliche. Nur das Nichts ist wirklich.
Und das, alle Erscheinungswelt ist praktisch wie, soll es gar nicht geben oder ist negativ, dann wird eigentlich eine neue Dualität aufgebaut. Ja? Das ist nicht wirklich non-dual, obwohl es sich erstmal so anfühlt. Ja? Aber es ist wie, wir machen eine neue Dualität zwischen Absoluten und Relativen. Ja? In einem Buch war so schön, ich glaube, OVK hatte das geschrieben, Identifikation mit der Nicht-Identifikation, ja, wäre das so. Ja, dass wir identifizieren uns dann, oh, ich bin nicht identifiziert und alles andere ist, oh, das ist sowieso Bullshit. Und das ist auch eine Art von Dualismus oder Dualität, eben sehr subtil, nicht so gut zu erkennen und trotzdem fühlt es sich dann auch nicht wirklich frei an. Also Gedanken, Muster dazu werden, die Erscheinungswelt hat keinen Wert, alles Relative ist schlecht, Leere ist mehr wert als Fülle, sowas in der Richtung. Ja, das sind einfach so mögliche Verzerrungen so in unserer Erfahrung. Und dann wäre die Frage so ein bisschen, wie kann man das eigentlich vielleicht vermeiden oder was wäre ein Schritt, dass es nicht in der Falle bleibt, stecken bleibt. Dass wir da hineintapsen, sozusagen, ist fast wie selbstverständlich.
Muss vielleicht wirklich auch sein, weil es allein das schon so selten und kostbar und radikal ist, überhaupt diese Leere zu entdecken. Ja, das ist ja schon das Seltenste überhaupt, sich wirklich abzuwenden von der Erscheinung der Form und bereitwillig zu sein, anzuhalten und dich von dieser Leere verschlucken zu lassen. Und dann, ja klar, ist das erstmal so kostbar und muss vielleicht auch wirklich so rein erfahren werden. Ja, vielleicht geht es gar nicht anders, als dass wir erst alles ablehnen und bereitwillig sind, total zurückzusinken, um diese Leere überhaupt zu entdecken.
Was nach unserer Erfahrung dann, ach so, jetzt kommt noch ein kleiner Zwischenschritt, jetzt nochmal auf die klassische Advaita-Philosophie auch bezogen, kennt ihr vielleicht so eine Art Dreisatz, drei Abfolgen sind das eigentlich so, die Welt ist unwirklich als eine Aussage, ja, das beschreibt eben diese Unwirklichkeit der Erscheinungswelt in dem Sinne, als dass sie nicht befriedigend ist, substanzlos, ja, nicht beständig, ja. Dann als zweites Brahman, allein ist die Welt. Das ist dieser Ausdruck von...
Brahman allein ist wirklich.
Entschuldigung. Brahman allein ist wirklich. Schon vorbei.
Das ist wieder eine Pointe von Gaffel.
Ja. Brahman allein ist wirklich. Nur die Tiefe, nur die Stille, nur die Reglosigkeit, nur das Unberührte ist wirklich. Aber es gibt eben auch diesen dritten Satz, der sagt, Brahman ist die Welt. Ja? Die Wellen sind Ausstülpungen der Stille und der Tiefe. Ja? Sie sind nicht getrennt.
Und das sagt auch dieses Paradox. Ja, das ist wie, es ist so wichtig, erst zu erkennen, dass die Welt nicht wirklich ist, um zu erkennen, was wirklich ist. Und dann von da aus wiederum durchaus auch die Wirklichkeit der Welt anerkennen zu können.
Und die Schönheit der Welt, die Schönheit der Erscheinungswelt. Auch das kennen vermutlich alle von euch, dass wie enorm das glänzt, wenn aus der Tiefe geschaut wird. Ja? Wie wertvoll das ist. Nach unserer Erfahrung gibt es sozusagen ein paar Dynamiken oder vielleicht die wesentliche Dynamik, die das manchmal auch, diese spirituelle Verleugnung zum Beispiel antreibt oder auch, die es manchmal antreibt, dass wir dann doch wieder in die Identifikation gezogen werden, von unten nach oben in diesem Fall, ja, ist, dass wir einfach an dieser Basis der Welle sowas haben wie das sind so einen existenziellen Schmerz. Ja. Also wir haben hier, für uns ist das tatsächlich beschreibt das Enneagramm das sehr, sehr gut und sehr genau. Ja. Auch die Identifikation, wenn sie über den Körper oder die Gefühle oder die Gedanken geht, dann entwickelt sie sich jeweils einen anderen existenziellen Schmerz. Ja. Da gibt es so etwas wie Zorn, Wut, einfach Wut auf die Begrenzung, eine Welle zu sein. Ja. Wenn wir glauben, wir sind nur die Welle. Ja. Sowas gibt es. Ja. Da gibt es eine grundsätzliche Angst. Die Welle ist sterblich, sie wird irgendwann sterben. Deshalb muss die Welle in gewisser Weise Angst vor dem Tod haben. Todesangst oder Angst, verletzt zu werden. Und sowas wie Verzweiflung, abgetrennt sein, die Welle oben fühlt sich abgetrennt von ihren Mitmenschen, von der Gesamtheit, aber auch von den Menschen. Da gibt es sowas wie Einsamkeit. Ja, haben wir ja auch heute auch schon mal erfahren. Das ist so dieses, da würde ich auch sagen, das ist ein existenzielles Gefühl, Einsamkeit, Verzweiflung, es nicht zu schaffen, sein eigenes Leben nicht aus diesem Ich-Modus auf die Reihe zu kriegen. Ja, das sind jetzt so ein bisschen verschiedene Teile. Auf jeden Fall gibt es sowas wie existenziellen Schmerz. Und der muss in gewisser Weise mit einbezogen werden, ja, in dieser Umarmung von allem, kann, muss, in Anführungsstrichen, und kann das auch einbezogen werden, können wir uns dem öffnen, können wir das unmittelbar erfahren. Ich meine, das war ja auch hier, was wir heute Vormittag auch gesehen haben, es waren immer wieder, so habe ich es jedenfalls auch verstanden, Versuche zur unmittelbaren Erfahrung einzuladen, ja. Nicht eben in Gedanken abzuschweifen, sondern was erleben wir wirklich? Und es kann ein enormes Instrument sein, unmittelbar zu erfahren, Schmerz. Und dann, dadurch gibt es sowas wie eine Art von Transformation, einen Zugang zur Tiefe durch das Erfahren. Wobei Erfahren nicht gemeint ist, in den Verstand zu gehen, sondern wirklich den Schmerz zuzulassen, ohne Geschichte, ohne Verdrängung, ohne sich darin gehen zu lassen im Sinne von Geschichten, sondern wirklich in der Reinheit der Erfahrung. Für mich ist Gangaji da die Meisterin, die dieses unmittelbare Erleben auch der schmerzhaften Emotionen für mich am meisten direkt so zugänglich gemacht hat. Und wenn das geschieht, dann kann auch sowas wie eine Transformation geschehen, dass wir merken, aha, auch das sind eigentlich nur kommen und gehende Erfahrungen, die keine Substanz haben. Und dann löst sich es hoffentlich sozusagen wirklich nachhaltiger auf. Und das Eintauchen passiert tiefer und die Umarmung der Oberfläche geschieht.
Und so wirkt es von beiden Seiten, ja? Könnten wir sagen, dass zum einen diese abgetrennte Schicht, auf der wir weiterlaufen, sich löst und durchlässiger wird, je mehr wir bereitwillig sind, anzuhalten und dahin durchzusinken und herauszufinden, dass das keine wirkliche Substanz hat und uns nicht wirklich davon abhalten kann, wir selbst zu sein und frei zu sein und wirklich zu leben. Ja, es ist wie diese Gespenster, die uns sonst antreiben werden, durchschaut in der Bereitwilligkeit, ihnen zu begegnen. Und dann wieder andersrum, aus der anderen Richtung, je mehr wir diese Tiefe kosten und diese Freiheit und diesen Frieden und diese Liebe da entdecken, umso mehr ist da auch die Kapazität, all diese Gespenster auch einzuladen und die auch zur Erlösung kommen zu lassen. Und so wird das wie immer durchlässiger, immer homogener. Immer freier.
Okay, das war, was wir jetzt sozusagen in dem Rahmen zu sagen haben. Ich habe noch eins meiner Lieblingszitate von Nisargadatta hier aufgeführt, weil das ganz gut ist, gerade wenn wir reden, immer wieder auch die Begrenzung von Reden mit im Visier zu haben und auch die Begrenzung von solchen Darstellungen und allem. Ja. Er hat gesagt, alles, was ich sage, ist eine Lüge, aber das, worüber ich spreche, ist die Wahrheit. Ja. Können wir uns darauf einigen, dann können wir uns auch weiter unterhalten, würde ich sagen. Ja. Danke.
Oh, you need a chair, okay? We decided to sit on the floor. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Talk or be quiet. We don't know either. Maybe we can get one. Menge zu.
So I'm happy to be here and to meet you all and to have this dialogue. And the thing that touches me the most regarding awakening is the complexity of it all. I mean, there's a tendency the last 10, 15 years to simplify the process of awakening.
Er ist sehr froh, hier zu sein und mit euch zu sein und was so in seiner Wahrnehmung ist, ist, wie komplex dieser Prozess des Erwachens ist. Und in den letzten 10 bis 15 Jahren gab es eine Tendenz, das etwas zu simplifizieren, zu sehr zu vereinfachen.
People want it to be easy, to come to them like ordering a flight ticket on the internet.
Die Menschen wollten das einfach haben. Sie wollten das, wie als wenn man einen Flug auf dem Internet bucht.
No, we call it instant satsang.
and I felt before coming here to the festival, I had this, it's a bad word, this hope, that it's going to be more elaborate, more complex. But I felt after being here today that again there was a tendency to simplify things and be very general. And I could see that it was preventing from people that ask questions to really understand where they are. Mm-hmm.
Seine Hoffnung war, bevor er auf diesen Kongress kam, dass wir etwas komplexer mit den Dingen, dass Diskussion komplexer wäre. Aber er hat nach dem heutigen Tag wieder festgestellt, dass wieder eine Tendenz war, die Dinge zu sehr zu vereinfachen. Und er meint, es hilft den Leuten, die Fragen stellen, nicht unbedingt besser zu verstehen.
So freedom is not black or white. You know, it's not you're ignorant or you're completely free. There are many gray areas. Before enlightenment and after enlightenment.
Also die Freiheit ist nicht schwarz oder weiß, sondern ist ein sehr komplexes Terrain.
Vor der Erleuchtung und nach der Erleuchtung.
And the way I see it is it's like a dance, a dialogue between the unmanifested reality that you recognize yourself to be, and also your personality, your psychological makeup.
Just give me a hint.
The process of liberation.
Oh, yeah, der Prozess der Befreiung geht hin und her zwischen dem Absoluten und der Persönlichkeit, und das ist ein langwieriger Prozess von hin und her gehen.
Yeah, it's a constant dialogue between the unmanifested that you recognize yourself to be.
Es ist ein dauernder Prozess des Hin- und Hergehens zwischen dem Unmanifestierten und der Persönlichkeit oder dem Manifestierten, also der Materie.
And also the personality.
Und nicht so sehr der Persönlichkeit. Und shall I explain that? Because yeah.
After that, maybe.
No, he said not. Yeah.
Just the same as the one that there are people on the path before awakening. That if I would take, let's say, 20 people, each one would be in a different space, different depth of connection to consciousness.
Wenn da 20 Leute sind und die haben alle verschiedene Beziehungen zu dem, wo sie gerade sind.
So as after enlightenment, there are different flavors and different levels of awakening.
Und nach dem Erwachen sind, er sagt Enlightenment, also Erleuchtung, ich sage Erwachen, nach dem Erwachen sind da immer noch verschiedene Level und verschiedene Ebenen und verschiedene Geschmäcker, wo der Einzelne sich befindet. Das kann also sehr verschieden aussehen.
One recognition of who I am that comes and goes or happens once to a complete absorption in consciousness.
Das kann sein, dass es zwischen dem, was ich bin, hin und her geht und immer ein Hin und Hergehen ist, oder dass ich völlig verschlungen werde von Bewusstsein, von Bewusstheit.
And And one, even though you completely can be so-called fully absorbed in consciousness, suddenly you meet a certain challenge in life, you become a father, or suddenly you manage a company with 100 workers, and something from your subconscious gets triggered, and in that moment, you are identified with the mind.
Also du kannst auch ganz und gar verschlungen sein oder dich aufgelöst haben, meinst du, in Bewusstheit und du bist you feel like being in bliss. Du fühlst dich, als ob du in Glückseligkeit schwebst und dann kommt von außen etwas dahergelaufen, zum Beispiel wirst du Vater oder du musst plötzlich eine große Company, Gesellschaft musst du organisieren oder der stehst du vor und plötzlich kommt aus deinem Unbewussten etwas hervor, was du bis zu diesem Moment überhaupt nicht gewusst hast und was dich dann aber richtig kriegt und sagt, so, jetzt wollen wir mal sehen, wo du stehst. Das letzte hat er nicht gesagt, was sag ich?
So that sincere acknowledgement, especially after enlightenment, that's what keeps you in humility.
Ja, und nur die wirkliche absolute Ehrlichkeit, dir das dann anzugucken, das ist das, was dich in Demut und Bescheidenheit hält. Wenn du das nicht hast, dann hat dein Ego sich das geschnappt und du bildest dir nur ein. Letzte habe ich wieder dazu getan und dein Ego bildet sich ein, sozusagen. Du hättest was kapiert. But we have talked. We under, okay.
So
I'm sorry,
freedom.
But
Freedom can never be taken for granted.
Ja, und Freiheit kannst du niemals für ich habe jetzt Freiheit oder ich bin jetzt frei oder ich Freiheit steht mir zur Verfügung.
Even though we recognize ourselves to be consciousness, still it has to be taken care of and cultivated like you're raising a child.
Well, Papaji said, are you still vigilant until the last minute of my life? You know, that, okay. Und dass du über dieser Freiheit, die musst du umhegen und pflegen und dir musst du dir immer wieder bewusst machen, wie ein kleines Kind, sonst funktioniert es nicht. Das ist nichts, was du irgendwann hast und dann hast es und dann kannst du in die Tasche stecken und sagen, okay, prima, erwachen, alles passiert, easy go lucky.
So I completely disagree with the approach of just being silence and it's okay, you realize who you are. It's not true, I'm sorry. I don't know.
Yeah, we are all of the same opinion, that's why. Wir sind derselben Meinung. Also du hast irgendwann die Stille mal geschmeckt, erreicht, zufällig. Du kannst die nicht erreichen, das ist schon in sich Blödsinn. Und dann sitzt du einfach da und sagst, alles ist fertig. Die wirkliche Herausforderung, Und die wirkliche Herausforderung besteht darin, dass wenn du, also der erste Schritt sozusagen ist, dass du dir bewusst wirst, dass es sowas wie Erwachen gibt. Ich unterscheide sehr klar zwischen Erwachen und Erleuchtung. Erleuchtung ist etwas, ja, du, das hätte ich jetzt nicht von dir auch gedacht. Wie kommt das denn zustande? Wir machen immer Quatsch darum. Und
jetzt fängt sich an zu beruhigen.
Gott sei Dank, das haben wir lange geübt, du. Nein, und dass du eigentlich nach Erwachen dir überhaupt erst die Möglichkeit gibt, dass du dir deine tiefen Schattenwelten, dein vieles, alles, was aus dem Unbewussten hochkommt, nicht mehr identifiziert angucken musst. Du bist es zwar trotzdem und du in dem Moment bist du furchtbar identifiziert und du findest es, um in meinem üblichen Berlin-Jargon zu reden, gequirlte Scheiße, weil du das nicht erwartest mehr, weil die Erwartungen, die wir heute auch viel gehört haben, ist, so, jetzt ist alles gut. Und jetzt gebe ich Satsang, verdiene einen Haufen Kohle und alle Leute finden mich prima. Das ist ganz großer Bullshit. Sondern wenn du dein Leben dem nicht hingibst, wahrhaftig hingibst und immer wieder, ob es dein Enkelkind ist, ob es dein Ehepartner ist oder ob es jemand ist, der dich auf dem Flughafen trifft und der sagt, du bist aber ein ziemliches Arschloch, dann solltest du überlegen, ob du nicht wirklich eins bist. Weil dann hast du etwas nicht kapiert. Dann ist etwas in dir einfach hoppi über die Wiese gehüpft und hat gesagt, ich bin ja doch ganz schön toll. Und du bist gar nicht toll. Solange du dich für toll hältst, ist nichts passiert mit dir. Du wirst sonst wie soll ich sagen, du wirst sehr, sehr wach und passt furchtbar auf, weil du ständig dir gewahr bist, was da noch alles in dir schlummern könnte. Und du weißt nicht, was in dir schlummert. Das kann bis zu deinem letzten Atemzug. Und ob du dich diesem Prozess auslieferst, hingibst und wahrhaftig ihm treu bleibst. Und mein Wichtigstes ist, ob du ihm treu bleibst. Ich glaube ganz vielen Leuten, dass sie mental verstanden haben, was Erwachen ist. Dass der zweite Schritt kommt schon, bist du bereit, deinen ganzen emotionalen Contraction, wie heißt das, Zusammenziehungen, unbewussten Teilen, dich wirklich hinzugeben und zu sagen, oh, das tut jetzt aber ziemlich weh. Und das ist mir ganz abscheulich, das mag ich nicht an mir. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oder was Pratnanji mir erzählt hat, die immer aufgegangen ist in Gott und plötzlich war Gott weg. Und zwar richtig. Bei mir hieß es das kalte Grauen. Ich stand plötzlich da in einem ziemlich hohen Alter. Also ich bin über 70 jetzt, was ich sage das immer, weil ich nicht so aussehe und die Leute dann denken, wovon redet die Tante? Naja, ich weiß es inzwischen, hat man mir ja oft genug gesagt. Und dass ich plötzlich, da war nur noch Schwärze und da war nichts mit Licht und da war nichts, was ich verstanden habe und mein Verstand war ausgeschaltet. Und ich habe immer nur gesagt, ich erinnere mich, wie wenn das gerade eben gewesen wäre, das ist sehr, sehr lange her und da war eine Unendlichkeit und die war das blanke Grauen. Und ich konnte bis zu dem Moment mir nicht vorstellen, was das ist, blankes Grauen. Ich hatte das erlebt, ich bin ein Kriegskind, bin im Krieg in Berlin geboren, also ich wusste was in der Realität, aber ich wusste nicht, dass das da noch drin war. Ich wusste das im Kopf. Ich habe lange Analyse gemacht, ich wusste das auch im Bauch, aber ich wusste nicht, dass das in meinem Geist festsitzt und dass das da festgesessen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, Grauen, hier bist du. Und da fange ich jetzt schon wieder an zu weinen, weil es hat lange gedauert, bis ich kapiert habe, dazu muss ich Ja sagen und dazu will ich Ja sagen. Und dazu hat mir Amar sehr geholfen, weil Amar gesagt hat, Erleuchtung ist, wenn du bedingungslos zu allem, was ist, Ja sagen kannst. Und zwar wirklich bedingungslos. Und das heißt, du stellst keine Forderungen mehr, du bestrafst nicht, du bewertest nicht, du beurteilst nicht. Und wenn irgendeiner daherkommt und sagt, oh du Alter, ich hab das so kapiert und ich vermittle dir das. Oh, ich glaube es nicht. Punkt, Ende, aus. Wenn jemand dasteht und sagt, was weiß ich, was übermorgen passiert, so, darum müssen wir so lachen, weil wir kannten uns bis gestern nicht. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn da eigentlich? Und wir wussten nicht, was wir machen. Ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn Leute von euch wirklich hierher kommen würden. Und wir haben ohne drüber nachdenken gesagt, wir wollen immer auf der Erde sitzen. Wir wollen nicht auf irgendwelchen komischen Stühlen sitzen. Wir sind kein Stühlesitzer. Okay, wenn jemand auf dem Stuhl sitzen muss, muss er auf dem Stuhl sitzen. Nein, nein, weil er gesagt hat, er muss auf dem Stuhl sitzen. Das ist ja was anderes, das ist was Organisches. Aber wenn ihr nach vorne kommt und wenn ihr wirklich Fragen stellt und zu mich könnt ihr bitte alles fragen. Weil ich finde das viel ehrlicher, als wenn wir euch abgehobenen Quark von irgendwie diesem Kram und jedem Kram erzählen. Das steht in 1000 Büchern, das könnt ihr alle nachlesen. Es nützt euch einen Dreck, um es mal ganz praktisch zu sagen.
Das kam jetzt gerade so spontan. Ich wollte nur sagen, dass mich das total beruhigt, das zu hören, weil ich habe das, bevor ich mit dem Kongress in Kontakt kam, diese Sichtweise noch nie gehört und dachte, teilweise, ich bin verrückt, weil sich bei mir, also genauso wie ihr das geschildert habt, Sachen, Schattenseiten zeigen. Früher hätte ich, waren sie genauso da, aber ich habe gar nicht getraut, die zu sehen. Jetzt zeigen sich Sachen und vom Konzept her habe ich gedacht, das passt nicht zusammen, das kann nicht sein. Und für mich ist eine absolute Erleichterung, also weil es ist schmerzhaft, aber es ist irgendwie, ich habe keine Angst davor, dahin zu gucken. Aber es ist schmerzhaft. Und das Konzept hat gesagt, dann geht es einem gut und man ist irgendwie, hat diese ganzen Probleme nicht mehr. Und bei mir kam viel mehr hoch danach, weil sich viel mehr gezeigt hat, weil ich irgendwie losgelassen habe. Und deshalb ist es für mich, ja, total erleichternd, das zu hören.
Gut.
Danke.
You know, growth, human evolution is really it's like being a, like surgery. You have to be. It's very subtle and very accurate.
Yeah. Also das menschliche Wachstum ist ein bisschen wie eine Operation. Es ist sehr präzise und sehr.
It's like for that woman that came down and shared. It's seeing where what is true, what comes from your heart. Why are you reacting? Maybe over here suddenly the ego is hijacking a true beautiful experience for his own use.
So ist es so, wie du gerade mitgeteilt hast. Das ist so, man muss es sehr genau angucken, was da hinkommt. Es kann sogar ein wahrhaftiges Gefühl sein, aber das Ego kommt und nimmt das so, kidnappt das für seine eigenen Zwecke.
And here comes the importance of intelligence, of really using your intelligence for your own liberation, which I feel is really suppressed in the consensus in this festival and also in others.
Und da kommt eben auch die Wichtigkeit der Intelligenz und der Unterscheidung, und er findet, dass das oft eben in diesem Kongress und allgemein unterdrückt wird, die Wichtigkeit von Intelligenz.
Das ist auch so etwas, ja, dieses, wir sind alleine, wir müssen es mit uns selbst ausmachen, wir müssen alles zu uns nehmen, oder? Und dass es sehr hilfreich sein kann, zu Füßen eines Meisters zu sitzen. Das ist ein Paradox, ja. Aber das ist alles möglich, ja. Und wir wissen nicht, was wirklich funktioniert. Der Meister findet den Schüler, ja. Aber wir sind so arrogant geworden. Wir haben so viel Auswahl an Meister und wir wollen uns unseren Meister aussuchen. Aber das ist nicht der Weg des Herzens, ja. Der Weg des Herzens ist der Meister findet den Schüler. Lasst euch finden. Ja? Weil dann wisst ihr, dass ihr am richtigen Ort seid, oder? Weil sonst wisst ihr nicht, ob ihr am richtigen Ort seid.
Ich glaube, dass bei bestimmten tiefsitzenden Schattenanteilen oder Traumata der Welt, würde ich sagen, du das vielleicht nicht selber siehst. Und dass dir jemand erzählen muss, was er sieht oder gesehen hat. Und das resoniert in dir. Und plötzlich kannst du es auch sehen. Und manchmal, natürlich bist du allein. Und du bist auch wirklich in dem, was du tust, alleine. Aber du brauchst, glaube ich, ab und zu jemanden, der dich darauf hinweist, wo aus dem Alleinsein eine Arroganz wird. Eine spirituelle Arroganz. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und das, so leid es mir tut, passiert oft Männern. Weil Männer gewöhnt sind, für sich Sachen alleine zu erkunden und alleine zu machen. Und das Moment der Hingabe, und wo ich Devotion, so ein schönes Wort in Englisch finde, das ist etwas, was in Deutschland verstehbarerweise sehr kritisch betrachtet wird, weil ein ganzes Volk hat sich hingegeben einer Idee, und da sitzen wir nun mit unserem Nationalsozialismus-Erbe, und dass von daher eine Riesenangst besteht, sich hinzugeben und dem falschen Lehrer auszuliefern, und dass man trotzdem diese Angst zu sich nehmen muss, sie als seine erkennen muss und sagen, okay, aber vielleicht ist es manchmal doch unheimlich wichtig, dass ich zu jemandem so viel Vertrauen habe, ihm zu zeigen, wo bin ich.
I'm not talking about a concrete aloneness. You know, we can have many teachers and people that help us along the path, you know. It's not concrete aloneness, but even though we have people that help us or a teacher that we surrender to, within ourselves there's a constant recognition of our existential aloneness. It's not concrete. It's a deep knowing within that we're alone.
Er möchte noch etwas zu dem Alleinsein sagen, und zwar ist es, auch wenn wir Leute haben, die uns auf dem Weg helfen, wie Lehrer oder Meister, ist es doch ein existenzielles Alleinsein, dem wir uns am Ende stellen müssen, und das wissen wir auch.
So I disagree with the 100% surrender to a master.
Und er stimmt nicht überein mit dem 100% sich einem Meister hingeben.
I believe that there has to be a certain amount of responsibility there of being awake and being doubtful, just being open to doubt even things that our so-called master says, our teacher, whoever.
Also er glaubt, man muss noch eine gewisse Selbstverantwortung für sich behalten, dass man offen ist für den Zweifeln auch gegenüber einem allwissenden Meister.
So this gratefulness and surrender, yet we're alone.
Okay.
Also trotz Dankbarkeit und Hingabe sind wir am Ende noch allein.
Das schließt einander nicht aus, oder? Das ist das Schöne daran. Wow. Also meine Beobachtung ist, was wir wirklich brauchen, ist Herz. Ja? Wir haben so viel Verstand und wir haben erleuchtete Mind. Mentalität, erleuchtete Mentalität, aber haben wir erleuchtete Herzen? Uff. Mit einem Meister wirklich in Liebe zu fallen, beinhaltet diese Intelligenz. Absolut. Ja. Sonst ist es eine Projektion, dann ist es nicht wirklich Liebe, die geschieht zwischen Meister und Schüler. Ja. Und das ist eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz, wenn wir das nicht tun. Ja. Absolut. Und dann ist es kein Meister, der das verlangt, der irgendwie absolutes Gehorsam verlangt. Ein wirklicher Meister verlangt kein Gehorsam. Der weist auf den Mond, ja, und sagt, halte dich nicht an meinem Finger fest, sondern schau nach, ob da hin, wo ich weise, ob da das wirklich ist. Ja, ob das wirklich dein Sein, ob das so ist. Ob das funktioniert, was ich sage. Ja. Ein Meister, der muss etwas zur Verfügung stellen können, was funktioniert. Sonst ist er auch kein Meister. Ja. Nicht nur Konzepte. Also ich bin ganz einverstanden mit dem, was du sagst, aber das schließt nicht aus, diese Verantwortung für sich selber zu übernehmen und wirklich Hingabe.
Yeah, okay, I can resonate.
Also ich bin ich kann auch resonieren mit dir.
Ich kann auch resonieren.
Aber wenn dir das geschieht, ich meine, ich höre so viele Menschen reden davon, ja, mein Meister und mein Meister. Und auch bei Osho, ja, ich war viele Jahre, ich bin immer noch mit Osho, ich war viele Jahre mit ihm zusammen. Oh, wenn dir wirklich das geschieht, dass du in Liebe fällst mit dem Meister, dann das ist etwas Seltenes, sehr Seltenes. Ja. Viele Schüler nennen sich Schüler von einem Meister, aber sind es nicht wirklich. Ja.
Soll ich noch einmal den Mut fassen? Fällt mir etwas schwer jetzt, aber...
Okay.
Mut. Ja, nein, wirklich. Weil das ist so... Das ist letztendlich so heilig. Weil ich weiß, dass zu meinem eigenen unglaublichen Erschrecken ich irgendwann an meine Lehrerin geschrieben habe und es ihr dann auch vor vielen Menschen, was ich noch erschreckender fand, gesagt habe, I love you more than my life. Und das war so endgültig. Ach, ich fange sofort wieder zu weinen. Das ist etwas, was ich die größte Gnade empfinde. Und ihr werdet denken, ich bin eine Tante hier, die zack, zack unterbricht und was weiß ich alles. Und bevor dieser Moment geschah, wo etwas mir sich geöffnet hat und gesagt hat, ich kann es in Englisch sagen, dann übersetze ich es. This is a marriage without divorce. Until now it was honeymoon. Bis jetzt war es ein schönes Spiel und jetzt ist es wirklich ernst. Und diese Ernsthaftigkeit hat eine Heiterkeit und eine Freundlichkeit und eine Unendlichkeit, um die es lohnt, durch allen Schmerz und alle Widrigkeiten sich denen zu stellen. Hindurchgehen wir. Du kannst nicht durch Widrigkeiten hindurchgehen. Du bleibst mittendrin stecken und steckst so lange, bis sie sich vielleicht gütigerweise auflösen. Und das ist es, und das ist das Wort Hingabe. Und du gibst nicht hin, sondern du wirst hingegeben und du kannst dich dem widersetzen oder du kannst
so. Ah, eben, der Meister weist auf, ist nur eine Reflexion des inneren Meisters. Und der innere Meister ist eine Reflexion des Ganzen, des Einsseins. Und das muss auch von Anfang an klar sein. Ja? Und ein Meister macht das auch klar. Sonst ist er kein Meister. Ja?
I feel the energy since the morning is cooking. Is going sometimes crazy because there's so many different personalities here.
Manchmal ist es etwas verrückt, weil hier so viele verschiedene Persönlichkeiten sind.
So many teachers, different. Some sympathize one teacher, the other sympathize another teacher, so that makes the energy moving very much.
Also es gibt einige Lehrer, die so sympathisieren und dann wieder andere, die so anders sympathisieren und das bewegt die Energie sehr.
But I think that we are all going one direction. There is no there is a saying that the light comes through many windows, doesn't come through one window, but we are all going to a higher place.
Und wir gehen alle, wir sind uns bewusst, dass wir alle in eine Richtung gehen und die Richtung ist ein höherer Platz und wir kommen dazu durch verschiedene Fenster oder Wege.
And about the teachers, some are lucky to have amazing teachers, but I think that sometimes a bum on the street can be a teacher, or your child can be your teacher, and I think that there are many teachers through your life. You meet many people who gives you big lessons.
Und diese Lehrer hier, die haben sehr großes Glück, dass sie selber gute Lehrer haben. Aber ich denke, oder gehabt haben auch, aber ich denke, dass auch jeder, wie zum Beispiel ein Bettler auf der Straße oder ein Kind, alle können dein Lehrer sein.
Thank you for being here.
Danke, dass ihr alle hier seid.
Ich wollte zu dieser Situation, die da eben gerade kam, diese Energie kam öfters schon mal hoch, ja, dass es Leute gibt, die vielleicht nicht so ganz zufrieden sind mit dem, was hier geschieht. Dass hier gewisse scheinbar irgendwelche Egos gegeneinander und bla, was für Argumente da auch kamen. Und ich würde euch gerne einfach nur daran erinnern, dass das ja ein Experiment ist, was noch nie in dieser Form stattgefunden hat. Und auch wenn wir Deutschen gerne immer eine feste Struktur haben, in der wir uns festhalten, was uns eine Form von Ruhe gibt und Klarheit, ist dieses hier nun mal eine Mischung von verschiedenen sehr klaren und energetisch ausgerichteten Menschen, die jeder eine totale Individualität sind. Und es ist die Möglichkeit, genau das, wie es ist, ganz an sich ranzulassen. Mit allem, was bei dir dabei passiert. Wenn du dich dem verweigerst, indem du ein Urteil darauf legst, dass es so und so sein sollte.
It's a cat.
Kommen selbst die Satsang-Lehrer hier rein, die gar nicht eingeladen waren. Dann nimmst du dir die Möglichkeit, das, was für dich hier drin ist, in der vollen Kapazität zu erfahren.
Und dann müssen wir uns alle irgendwie auf unsere Art da einfimmeln, weil jeder von uns sonst ein Lehrer ist, der alleine sein Revier hat sozusagen. Und wir haben gesagt, wir machen da mit. Und es ist für uns genauso ein Experiment für jeden anderen, der hier ist. Und ich kann euch nur sagen, es wurde probiert in Kanada. Und ich bin wahnsinnig stolz auf uns bis jetzt, auch wenn ich es genauso furchtbar fand wie du, dass in Kanada es versucht wurde und in Nordamerika. Und es ist einen Tag vorher in beiden abgesagt worden und aufgeflogen. Sie haben es nicht geschafft. Und ich bin ganz schön froh, dass wir bis jetzt immer noch hier sind. Und ja, danke euch. Ja. Das ist genau vice versa.
Because if we look objectively, aggression is nothing negative. Aggression is in a way nothing new is born without some friction or aggression. Even violence is when we don't respect the borders of the other persons. And I think that what happened here until now, it was a beautiful aggression. And aggression is beautiful.
Also dass Aggression so lange sein darf, wie es die nicht den anderen respektiert. Wenn es den nicht mehr respektiert, dann kann es nicht sein. Und das ich glaube, sage ich für alle, dass wir bis jetzt das Gefühl hatten, dass hier ein ganz schöner, auch aggressiver Raum entstanden ist, der aber sein darf. Bloß wenn er anfängt, den anderen zu korrigieren, sei jetzt gefällig so und du musst so sein und du musst, dann überschreiten wir eine Grenze. Und dann tun wir nicht mehr das, was Padmaji gesagt hat, dass wir wirklich gucken und uns dem hingeben, was gerade geschieht. Und wir gucken nicht bei uns, sondern wir gucken beim anderen. Was gefällt mir nicht an dir? Und das macht Krieg.
Yeah, for me it's very exciting to be here, also because the first time I come in touch with other teachers, last 10 years I've been teaching, I never met any other teacher. So.
Für ihn ist das auch sehr spannend hier zu sein, weil die letzten 10 Jahre hat er immer alleine gelehrt und es ist das erste Mal, dass er all diese anderen Lehrer trifft.
And I said to myself, dentists, lawyers, they all have colleagues. Well, what's going on? I want to make, you know.
Und er meinte irgendwie, Zahnärzte, Rechtsanwälte, alle haben Kollegen. Was ist denn hier los?
And when I look back, it would have been wonderful after awakening the first year or two or three even to have somebody who went through the same thing and to share it with him. But I guess the nature of awakening, that it's so intimate, that's how I felt, that I didn't find the drive even to say anything to anybody.
Also es wäre schön gewesen, die ersten 2-3 Jahre nach seinem Erwachen sich mit jemandem auszutauschen, aber dann ist das wieder so ein intimer, individueller Prozess, dass er auch gar nicht richtig das Bedürfnis hatte, die Worte zu finden oder sich auszutauschen.
So,
I just wanted to add.
I have something coming. And that's what's so beautiful with each one of you with your path is that when it's true, you cannot really use it. The ego cannot really use it for his own gratification. It's so intimate. That's so the most precious thing, it cannot be used for anything. You know, that's what's so beautiful about it.
Und das ist so ein intimer Prozess, und das ist auch das Wunderschöne daran, dass das Ego das nicht wirklich benutzen kann für seine eigenen Zwecke.
Aber dieses, dass man jemanden möchte nach dem Erwachen, der mit einem ist, that you want somebody who is with you and to somehow understand you. And that's why I went to Gangaji. I went after the awakening. You know, and I would say she's my teacher because she was there. And she just looked in my eyes, and that's all I needed, and to confirm that I was quiet.
But I think that afterwards, for me, there were so many misunderstandings, especially when the shadows started to come up, that I didn't know how to deal with them, and it was very confusing because the consensus was most 80% of the teachers and more said you're free or you're not, and I didn't know where I was. That was what was so difficult.
Was für ihn so schwierig war, ist, dass nach dem Erwachen er so viele falsche Konzepte hatte von was Erwachen ist, weil viele von seinen Lehrern hatten gesagt, du bist entweder da oder du bist nicht da. Und dann kamen die ganzen Schatten hoch und er wusste überhaupt nicht mehr, wo er war.
I didn't know what it was. I didn't know even the terms enlightenment or consciousness, and it was I thought it was something psychological, so I went to therapists, but they didn't know. So.
Also in seiner Verwirrung oder Hilflosigkeit ist er dann sogar zu Therapeuten gegangen, aber die wussten natürlich auch überhaupt nicht, was mit ihm los war.
Muss ich hier reinsprechen? Also an der Stelle möchte ich mich jetzt mal einklinken. Du warst jetzt nochmal bei Erwachen, und ich wollte jetzt nur noch mal drauf hinaus, gibt es jetzt irgendwelche Kriterien oder was sind die Anhaltspunkte? Also ich weiß nicht, was Erwachen ist, ich weiß nicht, was Erleuchtung ist. Ich weiß, dass ich euch folgen kann. Also hier war jetzt noch keiner, dem ich nicht folgen konnte. Und das ist mir nicht fremd, was ich gehört habe. Aber also meine Frage, gibt es Objekt, können wir das irgendwie beschreiben oder benennen? Gibt es Kriterien? Was ist es?
I think from my personal experience, there are signs, very clear signs. For me, the first that happened, I had one evening, there was a certain shift. I didn't know what it was. And the next morning when I got up, life changed from a film to a slideshow. Every minute was really like was frozen, as if, and it was had very vague memory to the moment before. And then, so that was the first sign. And then I felt it felt as if my voice came from the sky. I didn't feel as if it was my own voice. And then in the mirror, there was no connection to the face that I saw in the mirror. You know, it was it could have been. Could wake up and there could have been a different face then, it wouldn't matter. So for me, this was the first sign, but then it's...
Also für ihn, direkt nach dem Erwachen, eine Nacht wachte er auf, und anstatt dass sein Leben wie ein Film ablief, war das wie eine Diashow, wo jeder Moment anders war und unabhängig vom Nächsten. Dann hat er das Gefühl gehabt, seine Stimme kommt von irgendwie vom Himmel irgendwoher, aber war nicht mehr seine eigene. Und das Nächste war, dass das Spiegelbild war irgendwo, es war gab keinen direkten Bezug zu dem Spiegelbild, dass er das wirklich ist.
But that's, and then slowly the more you start to live life, as the days go by, you see it in every little subtle thing. The change, it just starts, it's like being born to a new world, you know, it just starts to, everything is different.
Also ich bin mir jetzt auch schon gar nicht mehr so sicher, ob das was bringt, da jetzt nach Kriterien zu fragen. Was soll's, also die sind so vielfältig wahrscheinlich wie... alles andere auch.
Ja, du wirst eine einzigartige Weise haben, genau, wie du dich entfaltest.
Okay,
jetzt
schön. Danke.
Aber warte mal kurz. Bleib mal. Also ich.
I think. I think the main criteria is no identification with the body and mind. Is just not, it's not yours. It's as obvious as being hit by a truck. It's obvious.
Es dann nicht mehr darüber nachdenken, ob es war oder nicht und was es ist. Was ganz sicher ist, ist, oh, es ist nicht innerhalb der Zeit, sondern die Zeit ist innerhalb von dem. Ja? Falls du vorher schon eingebrochen bist und das nicht gesehen hast, weil das kann auch geschehen, dass wir einbrechen in die Wirklichkeit und wir realisieren das gar nicht, dann siehst du plötzlich an einem Punkt, wo du wieder einbrichst, oh, es gibt keine Zeit dazwischen, zwischen diesem Erleben weit früher oder je nachdem, wie oft du das erlebt hast. Du siehst plötzlich, wow, das ist wirklich nicht, das hat ganz andere Kriterien, als du bisher erlebt hast. Ja. Darum, du brauchst dir nicht Gedanken darüber zu machen. Wichtig ist, dass du mit ganzem Herzen beim Weg bist, ohne zu wissen. Dieses Nichtwissen ist die Türe. Ja.
Ich würde gerne noch mal kurz dazu was sagen. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass die ganzen Vorstellungen, die ich gehabt habe, die Bücher, die ich gelesen habe, über das große Erwachen, mich eher davon weggehalten haben, das zu erfahren, was wirklich ist. Und ich habe erst in der letzten Zeit realisiert, dass der Geist allerdings für eine Weile diese Idee von Erwachen einfach braucht, diese goldene Karotte, dass es möglich ist, einen anderen Zustand zu erlangen. Aber jede Idee davon hält dich eher weg, weil alles, was es ist, ist genau hier. Genau dies. Und solange du dem wegläufst, läufst du irgendwas hinterher, was irgendwo anders ist. Mach dir keine Vorstellung und lass es passieren.
Aber ich finde schon, dass es etwas gibt, was man merkt. Und zwar, dass das Ende der Frage. Du hast einfach plötzlich, ist kein Suchender mehr da und plötzlich ist keine Suche mehr. Und die Fragen, die dich vorher bis zum Wahnsinn getrieben haben, haben sich erledigt. Und wenn jemand die Frage stellt, also mir geht das so in Satsang, dass ich die immer etwas fassungslos angucke und denke, warum fragen die das? Es ist doch so offensichtlich. Ich verstehe, dass sie es fragen, aber ich verstehe es nicht, dass sie es fragen. Und das, glaube ich, ist einfach, wenn du diese so eine Selbstgewissheit bekommst, die nicht egozentriert, oh, ich finde mich toll oder ich finde mich scheiße oder was auch immer, sondern du hast etwas ganz Tiefes, was plötzlich zufrieden ist, was im Frieden ist. Und du erkennst, dass du dieser Frieden warst und bist. Und das finde ich wirklich, dass du das merkst. Das ist Ende der Frage. Ende der Sucherei.
Ich sehe es ganz anders. Darf ich dich noch verwirren? Also für mich war das der erste Einbruch in die Wirklichkeit schon mit etwa 4 Jahre alt. Aber ich habe es nicht realisiert. Ich habe da gespielt mit meinem roten Feuerwehrauto, das weiß ich noch genau, weil das hat mich so tief berührt. Und dann hat sich plötzlich ein Raum geöffnet. Und es war niemand da, ich konnte niemanden finden. Ja, ich habe dann um mich geschaut, ich bin sogar spazieren gegangen, dort wo ich war, und eigenartigerweise, es war niemand da. Es war einfach niemand da. Und das hat sich so geöffnet, dieser Raum. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Mir sind die ganze Zeit Tränen runtergelaufen. Aber ich wusste nicht, was es ist. Ja? Und später kam das noch mehrmals in anderen Schattierungen. Also ich zum Beispiel, ich habe nicht diesen Frieden erlebt. Ich habe eher den Horror erlebt darin. Nämlich, dass alles mir entschwunden ist. Dass da einfach niemand da war. Dass nichts da war. Und dann viel später kam dann das, dass auch ich noch mich selbst als nicht da erlebt habe. Ja? Da kam plötzlich Situation, ich habe alle meine Freunde gesehen, die saßen so an einem Tisch und die waren alle durchsichtig. Ja? Die waren nicht da. Doch, die haben gewunken und geredet und die waren nicht da. Und das Schreckliche war, ich war auch nicht da. Und dann bin ich weggegangen und ich bin herumgelaufen und ich wusste nicht, ich war total verwirrt, ja. Und jemand hat mich dann gesucht und dann irgendwie nach langer Zeit gefunden. Ich war einfach herumgeirrt. Und dann haben wir gelacht und gemacht und einfach das Verdrängen möglichst weg damit, ja. Ich habe dann das auch mehrere Jahre nicht mehr berührt. Also du siehst, es kann ganz unterschiedlich geschehen, ja. Und dann gab es auch später noch glückselige Einbrüche, ja. Und das waren alles Aspekte dieses einen und die wirklich zu sehen und anzunehmen. Ja? Also für mich war der Weg da ganz anders. Siehst du, es kann ganz anders sein. Nicht ganz anders? Gut, danke.
Alles, was du sagst, würde ich genauso unterschreiben. Nur wir haben jetzt verschiedene Sachen erzählt. Also wie einer erzählt von, 2012 und der andere erzählt von 1904 und der andere erzählt von 1712. Und dann geben wir verschiedene Antworten. Ich gebe genau dieselbe auch wie du. Also ich wollte nur, dass ich stimme zu, es ist ganz anders und es ist genauso. Ja.
For me the process before enlightenment lasted about 2 years and it was very, very scary. I had moments I would do something and suddenly there were a few seconds that I completely disappeared. And I never wanted it to happen again. It was frightening. So it always makes me I smile when I hear people that say, oh, I had this beautiful experience. I want it to happen again. And it's like, you know, for me it was very, very scary. It's a shock.
Für ihn waren die ersten 2 Jahre bevor seines Erwachens oder Erleuchtung sehr, sehr beängstigend, weil da gab es immer Momente, wo er einfach ein Stück weit, also völlig verschwunden ist. Und für ihn war das beängstigend. Also er wollte, dass das nicht passiert. Und wenn, er muss immer lachen, wenn Leute erzählen, ja, da bin ich völlig verschwunden, weil für ihn war das eine ganz andere Erfahrung.
So I feel that it's time to bring the energy back to the people. It feels a little bit I could be wrong, but what does it mean to you sitting there when we speak about our the only word I can use is experiences. One thing I hope is that it doesn't create a longing in you to be enlightened. Maybe I'll be happy if it creates a longing to be authentic right now. And yeah, because it's very tricky, you know. Satsang can bring you to the moment or take you to the future. And it's your vigilance and sincerity to watch your mind and see if you're using satsang to escape from yourself or to bring yourself back to yourself. And for me,
I'll lose it. Er möchte die Energie wieder zu euch zurückbringen, zum Publikum, und er hofft, dass dieser Moment, den wir hier haben, euch nicht eine Sehnsucht nicht nach Erleuchtung necessarily notwendigerweise bringt, sondern nach Authentizität.
I think each person that's sitting in this room, of the guests that came here, is already one foot in truth. Otherwise, he wouldn't have come here. It would be a very boring space to be in. So, the other better things to do this evening. So there is truth is calling, and you're here, and all the questions that you're asking, and your doubts, and whatever you're going through, the way I see it is just that game between the mind and truth. It's like, you know, when kids have this game of holding a rope, and whoever is stronger, So it's just your, that game. I don't mean to underestimate it by saying a game, but it's just like I always see it as that pulling to each side, you know.
Also er meint, alle, die wir hier sind, haben ja schon einen Fuß in der Wahrheit, sonst wären wir nicht hier, sonst hätten wir was Besseres zu tun an einem Freitagabend. Und die Fragen und das alles, was auftaucht und passiert, ist so genau dieses Spiel zwischen der Wahrheit und dem Verstand. Das ist so ein bisschen wie Seilziehen.
So, where the whoever the teacher is, I guess their role is to help one side pull harder, stronger.
Wer auch immer der Lehrer ist, muss einer Seite helfen, stärker zu werden.
I want to say that I really enjoyed it, that we didn't, you know, we were planned totally different. Then it ended up the two of us were supposed to sit here. Then you just didn't say anything. You just sat there and started the whole business. And I just love it. You know that. And then Panaji joined in and you joined in and Mari joined in again. And it is, this is what I had hoped for, that it would be like this. We would not tell very highly sophisticated philosophies.
I must admit, it wasn't 100% spontaneous. I felt the energy between us, and I wanted to do it with you.
Yeah, so, and the good thing was we said, why do we have to do it alone? And I said, I would like to do it. Okay. See, but we didn't talk about it, and this is trust. And that's what I really like, that the trust is there.